Hallo und herzlich willkommen zu Dig Deep. In unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt sind wir diejenigen im Brand 1 Podcast-Universum, die sich eben mit dem Thema der Digitalisierung aus Wissenschaft und Wirtschaft beschäftigen. Und dieses Mal wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was in der Presse vor allem am Anfang der Woche wahnsinnig bespielt wurde, nämlich die IAA in München. Die Autoindustrie ist nicht irgendeine Industrie, gerade für Deutschland, denn sie stellt einen großen Teil der Arbeitskräfte zur Verfügung, die in diesen hochinnovativen technischen Themen unterwegs sind, und sie ist ganz schön unter Druck geraten. Die Brand 1 schaute immer hinter die Kulissen, und das wollen wir heute auch tun, mit einem Gast, der sich doch ganz gut auskennt in der Autoindustrie. Das ist aber ein besonderer Gast, denn wie ihr vielleicht auch wisst, beschäftige ich mich ganz schön viel mit dem Thema Auto. Und ich war auch gerade auf der IAA. Also hört mal rein bei Dig Deep, dem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Dig Deep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Und heute senden wir ganz anders als sonst live aus München.
Live aus München, und ich bin ganz irritiert, dass ich dir ins Gesicht gucke, wenn wir hier reden, da wir ja normalerweise auf Zoom aufnehmen und Gäste dabei haben, aber heute bist du mein Gast.
Ja, dann musst du aber eigentlich anmoderieren.
Oh je. Also, wir haben heute das Glück, hier in München zusammen zu sein, weil in München die IAA stattfindet, von der ich nach wie vor wenig weiß. Ich kenne mich ja mit Auto und Mobil nicht so richtig aus. Ah, ja. Aber ich kann mich erinnern, dass vor Jahren, Christoph, war das während der Pandemie, wir mal über Messen gesprochen haben und du so gemunkelt hast mit der IAA, da muss man mal sehen, wie sich die weiterentwickelt.
Ja, das stimmt. Und ich hatte auch wirklich geglaubt, dass die IAA so dem Tode geweiht sei. Wir hatten damals mit der Kim gesprochen, Kim Fischer, die Messen in Berlin, die IFA, die sich ganz ehrlich anhört, mit organisiert hat. Und damals war eben in der Pandemiezeit klar zu sehen, dass die Zahl nicht nur der Zuschauer, sondern auch die Zahl der Aussteller, die viel relevanter ist, also ständig nach unten ging. Und es war die Zeit, in der die Automessen eigentlich so von Genf und Frankfurt, wo die IAA früher war, und München weitergewandert sind, nach Texas zur South by Southwest oder auf die CES nach Las Vegas. Aber Totgeweihte leben länger meistens. Und die IAA ist sehr, sehr stark wieder dieses Jahr vertreten. Sie findet ja alle 2 Jahre statt. In den ungeraden Jahren dann in München zum Thema Personenkraftwagen, wie es mal ganz früher hieß. Inzwischen nennt sich das IAA Mobility. Das heißt, man möchte also nicht nur über Autos reden, sondern auch über Mobilität eben als Ganzes. Und in den Jahren dazwischen ist sie in Hannover als die IAA für die Nutzfahrzeuge.
Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, dass das nicht nur im Messegelände ist, sondern hier auf der Ludwigstraße riesen Brumborium, Polizei steht da. Was passiert da heute und warum ist das hier draußen?
Ja, es gibt eigentlich nicht nur eine IAA, sondern es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die gleichzeitig passieren. Auf der einen Seite ist die IAA schon seit 1898 oder sowas, so die erste Ausstellung, ist die IAA eine Fachmesse. Das heißt also, die Hersteller und die Zulieferer und alle, die in diesem Bereich arbeiten, kommen zusammen. Und sie ist zum Zweiten auch eine Publikumsmesse. Das heißt also, Menschen, die Käufer dann von Autos sein sollen, die können sich das Ganze anschauen. Das ist erstmal getrennt voneinander. Das heißt also, das Publikum, das kommt dann meistens ab Donnerstag dann auf die Messe. Davor sind die Fachbesuchertage und davor sind die Pressetage. Also die Presse da mit ausgewählten Vertretern der Firmen. Und davor sind dann die ganz geheimen Events oder die ganz exklusiven Events, ja.
Okay, ich habe mich schon gewundert, warum du schon da bist, weil eigentlich ist es ja noch gar nicht richtig losgegangen. Das heißt, genau. Du gehörst zu den ganz geheimen Besuchern.
Ja, also für viele hat die Messe schon entweder am Freitag angefangen, als die ersten Fahrzeugvorstellungen da waren, oder am Sonntagabend, wo dann die Firmen teilweise ihre Invitation-Only-Events gemacht haben. Ja, und dann sind jetzt seit Montag sind die ganzen Fachbesucher da und bevölkern hier die Stadt. Und das Zweite, was die IAA jetzt versucht, ist eben auch viel stärker die Gesellschaft mit einzubinden, also die Stadt mit einzubinden. Deswegen gibt es nicht nur die Messebereiche, in denen ich einen Ausweis brauche oder ein Ticket brauche, sondern es gibt ja immer auch die Bereiche in der Stadt, in der ich einfach zu denen ich hingehen kann und denen irgendwas passiert. Also dieses Open Space Konzept.
Und du sagtest vorhin für potenzielle Käuferinnen von Autos. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es da draußen Fahrrad, alternative Fahrzeuge, alles mögliche andere, nicht nur Autos. Hat sie sich thematisch auch erweitert?
Ja, also dieser Zusatz IAA Mobility, also auch auf Englisch natürlich dann.
Na klar.
Der soll natürlich aufzeigen, dass es eben nicht nur um die Autos geht, um den Individualverkehr, sondern eben auch um den öffentlichen Nahverkehr, dass es um Fahrräder geht, um Motorräder und so weiter, also alles, was Bewegungsmöglichkeiten sind. Das wird der IAA so halbherzig abgenommen. Also es gibt jetzt, ich habe auch schon gesehen, hier Schilder, wo Strecken abgesperrt werden wegen einer Fahrraddemo, die sich natürlich genau gegen die IAA wendet. Mhm. Also das ist schon ein Konflikt, weil man natürlich in der heutigen Zeit einfordert, dass man eben sehr viel nachhaltiger Mobilität betreibt. Aber ich glaube, da wird schon ein Schuh daraus, wenn man eben sagt, ja, wir werden eben nicht nur mit dem Fahrrad unterwegs sein in Zukunft, auch dauerhaft. Wir werden verschiedene Möglichkeiten brauchen. Es wird auch einen Individualverkehr geben, wie der motorisiert ist. Also ob mit einem Verbrenner oder mit einem Elektromotor. Das wird sich jetzt eben sehr schnell noch zeigen. Da können wir vielleicht noch gleich drauf eingehen. Aber es wird eben ein Mix sein. Und am Ende ist es gar nicht so sehr die Frage, welches Verkehrsmittel nutze ich ideologisch oder sehe ich wie, sondern wie gut sind denn eigentlich diese Sachen miteinander verknüpft, um eine möglichst gute Verkehrsleistung hinzubekommen. Also wie viel Menschen kann ich denn zu welchen Kosten, mit welcher Qualität auch denn transportieren.
Und mit welchen Externalitäten.
Ja, und also heute Morgen bin ich zum Beispiel mit einem Uber hierher gekommen, es wäre schneller gewesen zu laufen oder auch mit so einem elektrischen Tretroller zu kommen.
Ja.
Also diese Vernetzung der Verkehrsmittel, die Intermodalität, wie es dann heißt, ist mit Sicherheit noch ein großes Thema, was nicht gut gelöst ist.
Sind denn Anbieter, die das versuchen zu lösen, also als wir mit Kim Fischer da gesprochen hatten, war ja nicht nur Messe ein Thema, aber auch Mobilität hatten wir da generell angesprochen und mit Daniela ja dann auch diese frühen Konzepte von Vernetzung von verschiedenen Mobilitätsanbietern. Gibt es hier auch Startups, die sowas, also ist das hier auf der Messe auch präsent oder ja, eher die traditionellen Anbieter von Gerätschaften, sag ich mal?
Nein, wir haben tatsächlich eine große Bandbreite an Ausstellungen, eigentlich aus allen Bereichen. Es gibt, wenn wir jetzt mal schauen, verschiedene Gruppen. Also es gibt auf der einen Seite die OEMs, wie sie hier heißen, in der Automobilbranche. Das sind diejenigen, die tatsächlich dann Fahrzeuge auf den Markt bringen, also die klassischen Marken. Sehr interessant ist hier der Mix zwischen den deutschen oder westlichen etablierten OEMs und den vermeintlich neuen OEMs, die aus China kommen. Wir haben dieses Jahr, ich glaube, um die 113 chinesische Fahrzeughersteller und Zulieferer, die auf der Messe sind. Das ist also ein massiver Anwachs, Zuwachs vom letzten Mal, von vor 2 Jahren. Und das zeigt schon, dass natürlich also bei der Fahrzeugseite so diese Dualität zwischen China und dem Rest der Welt ganz klar auch hier sichtbar ist. Dann haben wir sehr viele Zulieferer, das heißt also, die entweder direkt an den OEM liefern, das sind bei der First Tier, also das heißt die Erstzulieferer sind an die, oder kleinere Zulieferer, die Komponenten oder Dienstleistungen dann in der Folge noch mit dazu liefern. Bei den Mobilitätsanbietern gibt es auch ganz unterschiedliche Gruppen. Es gibt natürlich neben denjenigen, also wie so ein Flixbus und Flixtrain zum Beispiel, die selber eine komplette Kette organisieren, auch welche, die sich auf besondere Fahrzeuge spezialisiert haben. Dromos zum Beispiel ist auf der Messe. Dromos ist ein Hersteller von Pods, also von kleinen fahrenden Kleinbussen, würde man in der alten Welt sagen, die autonom fahren werden und die dann Menschen befördern. Und Thomas macht das eben so, dass dann diese Busse eben sich nicht einreihen müssen in den bestehenden Verkehr, sondern dass die dann abgesperrte Spuren bekommen. Und dort ist in England, in UK ist da sehr viel gerade am Laufen. Und andere Hersteller versuchen
das. Da gibt es natürlich traditionell schon Busspuren, ja überall,
genau,
die
haben genau. Das. Und ja, da ist eben die Idee, dass du eben neben den großen Bussen dann eben auch kleine bewegliche Einheiten draufstellst. Ein bisschen wie beim Internet, also die IP-Pakete, also du zerteilst die Menschen in kleine Gruppen und schickst sie dann auf die Reise.
Und ist das erlebbar für mich? Also wenn ich jetzt Ende der Woche hier noch wäre, ich werde in den Alpen wandern sein, aber wenn ich hier wäre, könnte ich mir das anschauen, könnte ich das ausprobieren oder sind das eher noch in der Sparte Zukunftskonzepte und auf irgendeinem Messestand als Katalog
anzugucken? Also das autonome Fahren zum Beispiel ist natürlich etwas, was schon lange existiert. Wir haben schon eine Folge aufgenommen.
Ja, tatsächlich, die populärste aller Folgen.
Ja, das sind wir mit dem Bus, mit dem Auto, genau gesagt, sind wir durch San Francisco gefahren.
Genau.
Jeder, der in China war, sieht, dass das Realität ist. Also in China kann ich wirklich quer durch die Stadt mit dem dichtesten Verkehr das nutzen. In den USA kann ich das in einzelnen Städten nutzen. In Europa sind wir noch der Meinung, dass das alles erstmal ganz, ganz sicher und ganz fehlerfrei sein muss. Während die Haltung in China und auch in den USA eben eher ist, naja gut, solange es besser ist als der Mensch, ist das ja ein Fortschritt für alle. Also ja, das ist da und das ist auch auf der Messe erlebbar. Das ist immer ein bisschen eingeschränkt. Also auf allen Messen ist es normalerweise möglich, dass man Testfahrten macht und so weiter. Das hängt ein bisschen davon ab. Ich weiß noch nicht, was es in München jetzt für den Publikumsverkehr alles abgibt. Aber typischerweise sind auch Teststrecken eingerichtet.
Jetzt hat ja die Messe noch nicht angefangen und doch schon angefangen. Was hast du denn in den Vorabgesprächen oder Vorabshows gesehen, wo du denkst, okay, da freue ich mich drauf, dass das jetzt hier gibt, stattfindet. Was passiert hier diese Woche?
Also erstmal bin ich ja dann doch ein bisschen ein Automotive-Guy. Also die neuen Fahrzeugvorstellungen sind in der Tat für die Messe sehr wichtig. Warum? Weil sie im Prinzip der ganzen Branche Zuversicht geben müssen, dass das, was jetzt auf den Markt kommt, auch funktioniert. Ganz besonders im Fokus sind dieses Jahr zwei Hersteller, das ist VW und das ist BMW und Mercedes, also eigentlich drei Hersteller, wenn man es genau nimmt. BMW hat vorgelegt, gemeinsam mit Mercedes, mit der Vorstellung der neuen Klasse bei BMW. Das ist also die Fahrzeugherstellung funktioniert immer in Generationen, das heißt also man baut eine Architektur, die variiert man ganz oft. Also man versucht dann mit ähnlichen Bauteilen und Grundgerüsten praktisch möglichst viele Fahrzeuge zu bedienen. Und irgendwann muss man dann einen Sprung machen und dann etwas Neues auf die Beine stellen. Das ist jetzt bei BMW unter dem Begriff neue Klasse eben vorgestellt worden. Warum neue Klasse? Weil das schon mal vor über 50 Jahren den BMW gerettet hat. Also da ist eine neue Fahrzeuggeneration auf den Markt gekommen, hat dann den BMW wieder salonfähig gemacht. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist eben jetzt ein Sprung auf Architekturen, die besonders leistungsfähig sind. Und das sind vor allem zwei Bereiche. Das ist auf der einen Seite der Bereich der Antriebstechnik, also der Batterien und der Spannungsversorgung dort. Dort spricht man viel von 800 Volt. Das ist also praktisch die Spannung, mit der die Batterien betrieben werden. Also die Batterie selber, die Zelle, hat natürlich viel weniger Spannung. Aber mit 800 Volt kann man eben sehr schnell laden und sehr viel Energie schnell ins Fahrzeug bringen. Das bedeutet, dass ich dann in 10 Minuten typischerweise 2, 3, teilweise über 300 Kilometer nachladen kann.
Wow, das ist ja ein echter Sprung.
Und 10 Minuten heißt hinstellen, aussteigen, Kaffee bestellen, Cappuccino abkühlen lassen, trinken und das Auto ist wieder fahrbereit. Ja, also das ist genau eine Zeit, die zum Tanken keinen Unterschied mehr macht.
Und machen die dann hinterher mehr Geld mit dem Kaffee oder mit dem Strom, den sie verkaufen? Das wird
sich noch zeigen. Ja, der Anspruch ist natürlich schon, dass man am Ende eben jetzt eine Parität hat in den Kosten für den Verbraucher erstmal und idealerweise auch eine Parität bei den Gewinnen beim Hersteller hat zwischen dem Verbrenner, der schon sehr reif ist als Technologie, und den Elektrofahrzeugen. Also 800 Volt ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist natürlich Software-Defined. Was meint man damit? Wir kommen aus einer Welt, in der praktisch jedes Steuergerät einen bestimmten Zweck hatte, also das Lenkungssteuergerät hat die Lenkung betrieben und das war es dann auch, hin zu einer Welt, in der wir eher flexible, sehr leistungsfähige Computer im Fahrzeug haben, die ganz unterschiedliche Aufgaben machen können, die sehr skalierbar sind, die auch abbildbar sind über den gesamten Lebenszyklus. Und wenn ich dann also sehr stark die Software in den Vordergrund stelle, kann ich eben das Fahrzeug jedes Jahr irgendwie weiter aufrüsten, aktuell halten und so weiter. Das sind die zwei großen Aspekte, wo auch die europäischen Hersteller gleichgezogen haben. Das ist auf der einen Seite BMW mit der neuen Klasse, das ist Mercedes mit seiner neuen Architektur und es ist Volkswagen auch mit einer ganzen Reihe von neuen Fahrzeugen. Das dritte Feld ist aber weiterhin sehr spannend und es gibt ein verstecktes viertes. Das dritte Feld ist das Thema autonomes Fahren und hier haben wir ganz klar noch ein Ungleichgewicht in dieser Gleichung, denn dort sind ganz klar die amerikanischen, wo immer hatten wir schon im Gespräch, oder auch die chinesischen Anbieter deutlich vorne. Und das wird auch in der Zukunft noch eine spannende Frage oder ein Problem werden. Und das versteckte Feld ist, zu welchen Kosten kann ich das alles entwickeln?
Bevor wir auf die Kosten gehen, du hast ja einen Blog, wo du über Software-Defined Vehicles schreibst. Und ich verfolge das mit Interesse, obwohl das ja überhaupt nicht meine Welt ist.
Das ist auch eine Neuigkeit hier, also ein Werbeblock. Werbeblock Software-Driven heißt der
Blog. Wir verlinken es in den Shownotes. Aber was du gerade erklärt hast, ja, ist das ziehen da die Deutschen nach, wenn sie das jetzt versuchen? Oder gibt es auch da eine Innovation, wo du sagst, okay, jetzt haben sie zwar lange Zeit hinten nach, aber hier gibt es Ideen, die irgendwie du erwartet hättest, dass die deutschen Ingenieure damit dann doch mal...
Ja, also ich glaube, man könnte schon sagen, dass die, gerade wenn wir uns auf die Deutschen fokussieren, dass die deutschen OEMs das verstanden haben, wohin sie müssen und jetzt auch gezeigt haben, dass sie auf der Produktseite definitiv mithalten können. Die Fahrzeuge sind top aktuell. Sie können sehr viel. Ja. Sie sind vielleicht nicht so fancy wie viele oder so verspielt, wie viele chinesische Fahrzeuge sind. Das ist aber vielleicht auch mehr eine Frage, sagen wir so, der Positionierung oder auch des Ansatzes, wie man da angeht.
Oder wie man den Kunden einschätzt. Ja, also genau. So laut bunt bewegt sich innen drin, das braucht ja hier vielleicht nicht jeder.
Also vom Ergebnis her würde ich dir klar sagen, hat man das verstanden und ist auf Augenhöhe oder teilweise auch technologisch vorne. Vom Entwicklungsprozess her, von der Geschwindigkeit her, von der Möglichkeit, Dinge anzupassen, ist man aber weiterhin deutlich langsamer und auch deutlich teurer als die chinesischen Wettbewerber.
Damit kommen wir auf den versteckten Kostenfaktor. Ja. Liegt es an den OEMs selbst, an den Zulieferern, an dem Netz aus beiden?
Es ist erstmal ein Mix aus verschiedenen Aspekten. Zum einen ist es sehr viel schwerer in einem in einer Bestandsumgebung. Also damit meine ich nicht nur die Architekturen, also die Technik selber, sondern eben auch mit welchen Tools und welchen Prozessen und arbeitet man, mit welchen Mindsets, mit welchen Vorgehensweisen arbeitet man, wie stark sind die eher auf Sicherheit und Robustheit und Nachvollziehbarkeit und so weiter ausgelegt oder wie agil sind die eigentlich. Also an vielen Stellen ist das so eine Gesamtgemengelage. Das ist das eine. Zum Zweiten, wenn ich als etablierter Hersteller erfolgreich war in der Vergangenheit, dann war ich erfolgreich mit Produkten, die sehr stark aus der mechanischen Welt gelebt haben, aus dem Design, aus der Mechatronik. Und jetzt ist es eben schwierig oder schwieriger, als also etwas umzuwandeln, zu transformieren, als teilweise eben neu anzufangen mit Menschen, die rein aus der Software kommen. Und das ist also, dieser Begriff der Transformation ist so ein bisschen ein heikler. Ja. Er suggeriert immer, dass man im Prinzip etwas Bestehendes irgendwie umwandeln kann in etwas Neues. Ja, aber ganz häufig heißt es eben auch, ich brauche andere Leute, ich brauche andere Vorgehensweisen und so weiter. Also ich muss sehr viel Altes auch entsorgen. Und das ist an vielen Stellen eben viel komplizierter, als eben zu sagen, ja, wir kommen aus der Software, wir holen uns Partner für die Domain, die wir nicht können, nämlich für die Hardware, für die Produktion und so weiter. Da holen wir uns Firmen vom Markt, die das können, das ist alles verfügbar und wir sind damit schnell. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu, ja, das ist einfach auch so die Frage der Arbeitshaltung. Ja, also das heißt, in China wird sehr hart, sehr lange gearbeitet, in Deutschland hat man sich da schon so ein bisschen eingegruft in ein anderes System. Erstmal noch gar nicht werten gemeint, aber es kann auch in der Produktivität hinten besser rausgehen.
Klar.
Tut das nicht unbedingt.
Ja.
Und als drittes Element kommt noch hinzu, dass die neuen Player wie ein Xiaomi zum Beispiel, also ein chinesischer Hersteller von Smartphones, was schon lange nicht mehr stimmt, also der macht sehr, sehr viel, ein ganzes Ökosystem, dass diese Hersteller eben nicht nur das Auto haben, sondern eben von einem gesamten Ökosystem ausgehen, das den Kunden dann mitnimmt. Und dann auch im Auto natürlich hochvernetzt funktioniert.
Das heißt, mein BMW-Handy funktioniert leider noch nicht mit.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Würde ich auch nicht empfehlen. Ja.
Diese Transformation, wir sind da ja in vielen unserer Podcasts dran vorbeigekommen, weil das im Kern das Problem der Digitalisierung ist. Ne? Das gibt traditionell irgendwo eine IT-Abteilung, die macht IT-Hardware, ein bisschen Software, um das alles am Laufen zu halten, aber jedes Datenthema, das ist meine Erfahrung, wenn ich mit irgendwelchen Verwaltungen spreche, werde ich an die IT-Abteilung geschickt, auch wenn es inhaltlich um was geht, was ja mit den Daten gemacht werden soll. Habt ihr sowas auch beobachtet, wenn ihr mit den...
Ja, das ist ein sehr trauriges Thema, wirklich traurig. Muss man mal mein Gesicht dazu sehen. Warum ist das schwierig? Erstmal, wir sprechen ja von klassischerweise hier von Prozessen mit hohen Tools, also PMT, mehr als drei Buchstaben. Und da kommt gar kein D für Daten vor. Das hat
okay, PMT Grund. Ist was?
Prozesse mit hohen Tools, okay, PMT. Okay. So, was passiert da? Also erstmal, am Anfang steht da irgendein Problem oder eine Aufgabenstellung, die man lösen muss. Man muss etwas entwickeln, man muss etwas integrieren und so weiter. Dann baut man daraus Prozesse und sagt, so könnten wir das jetzt wiederholt machen. Der Prozess bildet also sozusagen das geronnene Wissen ab, also wie Dinge gut funktionieren, sichert die Qualität ab, die Wiederholbarkeit ab. dann sind da in diesen Prozessen Menschen aktiv. Die Menschen brauchen irgendeine Organisationsform, eine Heimat. Also wem berichte ich, wer ist für mich verantwortlich und so weiter. Also entstehen Organisationen und Hierarchien. Und die leben dann da eben ganz gut. Ja, und in diesen Strukturen wird dann alles allokiert, nämlich Geld, Mitarbeiter, Mitarbeitende und so weiter. Also alles ist da. Und solche Strukturen haben Selbsterhaltungskräfte, sehr starke.
Ja, klar. So. Wenn ich der Chef bin von der Struktur, will ich das ja nicht aufgeben.
So ist das, ja. Und jetzt passiert Folgendes, wir haben Prozesse und Tools und da entstehen Daten. Und diese entstehen typischerweise halt in diesen Strukturen. Mhm. Ja, weil jemand dann beauftragt, ein Tool zu bauen für seine Prozesse, für sein Team. Und jetzt haben wir eben immer wieder diese Umbrüche, wo dann auf einmal die Prozesse eigentlich nicht mehr zu den Strukturen passen. Das heißt, die Prozesse sind viel, also man sagt dann ganz oft End-to-End, also das heißt, sie meandern durch ganz viele verschiedene Bereiche durch, sie berühren ganz viele verschiedene Bereiche. Also ein Beispiel, wenn ich
eine Produktionsstraße für Daten.
Ja, genau, also wenn ich so eine Kunden-ID zum Beispiel habe, wer ist denn der Kunde und wo meldet er sich an? Jetzt hat der Kontaktpunkte in der Werkstatt, der hat Kontaktpunkte zum Verkauf des Autos, der hat Kontaktpunkte im Fahrzeug selber. Und es sind drei völlig unterschiedliche Bereiche in der Organisation, die diese Dinge herstellen und produzieren und die Tools dazu machen.
Jetzt sag mir nicht, dass man die nicht verlinken kann.
Ja, und jetzt ist es ein leichtes, natürlich zu sagen, das sind jetzt drei verschiedene IDs und das ist tatsächlich auch so meistens. Oder Hersteller haben das natürlich verstanden und sagen, wir brauchen eigentlich eine Kunden-ID, die sich dann durch alle Bereiche durchzieht. Und das ist beliebig schwierig, denn auf einmal muss ich mit 17 verschiedenen Bereichen, 38 Tools sprechen, verschiedensten Ideen, was denn eigentlich eine ID meint, was denn eigentlich ein Kunde ist und so weiter. Mhm. Das heißt also, darauf wollte ich hinaus, das Thema Daten ist in der alten Sichtweise immer ein Abfallprodukt, so ein Beiprodukt aus Tools und Verantwortlichkeiten. Ich spreche gerade viel über ein Beispiel, die Leute kommen alle aus dem Urlaub zurück und jeder hat vielleicht mal in seinem Urlaub, musste mal wissen, wie ist eigentlich mein Kontostand. Oder war ein Bankautomaten in Südperu irgendwo auf dem Gipfel und hat da den Bankautomaten genommen und dann wusste der ganz genau, wie viel Geld auf dem Konto ist. Und dieser Kontostand ist der gleiche, ob ich jetzt im Urlaub bin, ob ich am Telefon anrufe und den abfrage, ob ich in die Bankfiliale reingehe oder ob ich den Ausdruck nach Hause geschickt bekomme. Es ist immer der gleiche Kontostand, die gleiche Zahl. Wenn ich aber eine einzige Zahl bei einem Automobilhersteller abfrage, bei vier verschiedenen Leuten, habe ich fünf verschiedene Antworten.
Was wäre das für eine Zahl?
Zum Beispiel, wie viele Features haben wir denn eigentlich im Auto? Oder wie ist denn der Reifegrad zu diesen Features? Oder was kosten dieses Feature und so weiter. Mhm. Also diese ganzen Daten sind meistens redundant da, sind nicht eindeutig definiert und so weiter, weil sie als Folge entstehen und nicht, weil ich mit dem Datum angefangen habe. Es wäre also eigentlich ja logisch zu sagen, ich mache erst eine Datenarchitektur, also ich bestimme, welche Datentöpfe brauchen wir, wie stehen in welchen Beziehungen und dann baue ich außenrum die Prozesse, die ich brauche, um eigentlich Informationen weiterzuverarbeiten. Was meine ich damit? Wenn man ein Fahrzeug entwickelt und baut, dann ist ja der Übergabepunkt von der Entwicklungsabteilung zur Abteilung, die es baut, zur Produktion, zum Werk, ist ja nicht ein Auto. Ist ja nicht ein Auto in Blech und in Softwarecode, sondern es ist einfach ein Satz von Daten, mit dem ich dann in der Produktion anfange, das Ganze entsprechend aufzubauen. Und also diese Sichtweise, dass die Daten eigentlich an den Anfang gehören, ja, weil ich eigentlich ein ganz abstraktes Datenprodukt entwickle und dann zu entscheiden, welche Prozesse und Methoden führen mich dazu, dass ich am Ende möglichst effizient dann rauskomme. Das ist so diese Revolution, die gerade in Köpfen passieren muss, weil wir feststellen, dass es sonst nicht funktioniert.
Gibt es irgendwelche Firmen, die das so machen?
Ja, im Prinzip alle Firmen, die nur mit der Software angefangen haben oder mit den Daten angefangen haben. Das heißt also, an ganz vielen Stellen kann man eben sehen, dass die Organisation dann auch anders aussehen. Also wenn ich mit dem Thema Daten beginne, wenn ich mit dem Thema Entwicklungsprozess beginne, dann werde ich auf andere Lösungen kommen, wie das Ganze organisiert ist.
Und würdest du sagen, dieses Prinzip ist eigentlich auch in vielen anderen Bereichen eins, was man an, oder ist das automobilspezifisch?
Ja, man wundert sich immer, die Automobilindustrie ist natürlich, oder das wird wahrscheinlich jede Industrie über sich selber sagen, also jede Industrie ist so unvergleichbar mit allen anderen. Genau.
Die Uni ist erst, sage ich.
Oh ja.
Die Uni ist erst.
Und die Lehrstühle und so weiter.
Genau.
Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass natürlich jeder für sich beansprucht, dass es, dass das ganz anders ist, also dass man das nicht übertragen kann. Das ist aber nur zur Hälfte wahr und zur anderen Hälfte aber auch nicht wahr. Was mit Sicherheit wahr ist, da es natürlich viele Prinzipien, die wir in der Softwareentwicklung, in der Datenentwicklung und in anderen Bereichen haben, eigentlich genau gleichgültig sind. Was auch wahr ist, ist, dass natürlich das Produkt Fahrzeug ein sehr komplexes ist. Es ist eben einfacher, viel einfacher, eine Software zu entwickeln, die dann relativ abstrakt auf einem Windows-Rechner läuft zum Beispiel. Es ist aber sehr viel schwieriger und härter, das zu machen, wenn ich in einem sehr definierten, eingeschränkten Raum bin, wie es ein Fahrzeug bietet. Und die Komplexität ist sehr groß. Also wenn ein Fahrzeug entwickelt wird, muss ich ungefähr 160 Märkte im Blick haben am Ende. Pro Jahr sind es ungefähr 250 verschiedene Regulationsänderungen, die da reinkommen. Also ein riesen Wust an Gesetzen, an Vorgaben, an Sicherheitsthemen und so weiter. Und all das muss ich als Automobilhersteller können.
Ist denn dann so eine Messe wie die IAA überhaupt richtig aufgesetzt? Fehlen da nicht die Datenanbieter oder
die... Die sind alle da. Ja, ja.
Die sind alle da?
Die sind da. Also okay. Ist es so, dass wir natürlich jetzt hier über die Jahre sehr viel Veränderungen in der Zusammensetzung haben. Mhm. Wer sind denn die großen Datenanbieter? Das sind auch die Partner von uns, jetzt von Accenture. Also es ist natürlich ein Google, es ist ein Microsoft, es ist ein AWS, also Amazon. Und die sind sehr aktiv, weil sie natürlich festgestellt haben, die Menschen sitzen im Fahrzeug. Das Fahrzeug produziert eine ganze Menge an Daten. Und es wird auch ganz geschickt, auch natürlich dann entsprechend auf diesen Pool von Daten mit Zugriff zu haben. Und wenn ich heute zum Beispiel in ein Auto steige, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das Infotainment-System, was ich dort sehe, also das heißt Navigation, Musik hören und so weiter, dass dahinter schon Android steckt in einer der Varianten. Das heißt, das ist eigentlich ein Open-Source-Projekt, das Google mit vorangetrieben hat. Und Google hat eigentlich einen Standard für Infotainment-Systeme geschaffen weltweit.
Okay, da muss ich aber mal reinspringen, weil was... Also ich habe ja, du weißt ja, das Auto, das ich fahre, hat nichts an Elektronik und Infotainment und deswegen natürlich auch keine Navigation und ich nutze mein Handy. Es ist mir unbegreiflich, wenn ich bei Leuten im Auto sitze, die gute, neue Fahrzeuge haben, wie schlecht die Navigationssysteme sind. Wenn das doch alles ohnehin Android ist oder die Integration funktioniert. Warum, also für mich sichtbares User Interface, warum funktioniert das nach wie vor nicht?
Ja, wir haben immer noch die lustige Situation, dass ich mir ein Infotainment-System für 4.000 Euro kaufe und dann mein Handy daneben hänge und dann das nutze. Genau. Also es gibt zwei Antworten darauf. Zum einen, viele Menschen wollen eigentlich die Kontinuität ihres Smartphones im Auto auch haben. Das nennt sich dann zum Beispiel Apple CarPlay oder die Variante auch von Google Android. Das heißt, ich projiziere eigentlich die Inhalte meines Telefons. Also nicht die 1:1, aber ich nehme das Telefon und bestücke damit das Fahrzeug. Und das Fahrzeug zeigt eigentlich meine gewohnte Umgebung an, mit meinen Diensten, mit meinem Spotify-Account und so weiter. Das ist eine Sache, die sehr viele nutzen. Fast alle Automobilhersteller bieten das an. Nicht alle, Tesla zum Beispiel nicht. Aber die meisten haben verstanden, dass die Menschen das eigentlich gerne nutzen wollen. Das heißt, dann bleibt die ganze Informations- und Datenverarbeitung eigentlich auf dem Handy. Mhm. Und das Fahrzeug wird mehr als Abspielstation verwendet.
Das heißt dann, der Benefit der Daten ist aber auch auf dem Handy.
Da ist der OEM komplett draußen. Ja. Er hat das System verkauft, aber die Nutzung und alles, was ich da sehen kann, läuft dann über das Smartphone. Mhm. Die zweite Geschichte ist eben, dass die zum Beispiel Google Maps, also die Navigation mit den Echtzeitdaten, mit dem Realtime-Traffic, das wird eben heute in modernen Systemen meistens auch tatsächlich von Google verwendet, also das heißt über dieses Android-System. Und dass du das nicht gesehen hast, hängt vielleicht noch damit zusammen, dass du vielleicht noch mit Fahrzeugen gefahren bist, die das noch nicht drin hatten. Also neue Fahrzeuge.
Du brauchst neue Freunde.
Also mehr autoaffine Freunde. Okay. Und die haben das normalerweise drin. Und dann hast du tatsächlich die eigentlich die gleiche Darstellung, auch die gleiche Datenqualität der Navigation.
Okay. Warum ist das aber wichtig, dass man den Zugang zu den Daten behält? Sind da Geschäftsmodelle an diesem Drumherum, die durchdacht werden und über die Leute nachdenken? Also
ja, das ist
Werbung wird ja noch nicht eingespielt, man sich natürlich auch
vorstellen. Ja, das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema oder auch ein schwieriges Thema, weil die Grundidee war natürlich die, dass man über diese Online-Services, also über Mehrwertdienste, die man verkauft, dann einen ganz großen neuen Markt macht. Ja, also das heißt, ich habe dann im Auto einen App-Store und dann kann ich da ganz viele Sachen dann dazu buchen und so weiter. Soweit das, was die Berater erzählt haben.
Ja.
Ja, die Realität sieht heute anders aus. Auf der einen Seite ist es eben so, dass die Kunden wenig bereit sind, ja, praktisch für Dinge, die sie sowieso auf dem Handy dabei haben, nochmal zusätzlich etwas abzuschließen. Also wenn ich auf dem Handy einen Streaming-Anbieter habe für Musik, dann sehe ich nicht ein, wieso ich das auf dem Auto nochmal machen sollte.
Ja. Klar.
Das ist das eine. Zum Zweiten muss man eben auf dem, im Fahrzeug dann Dinge finden, die nur im Fahrzeug gut funktionieren. Also weil der Bildschirm größer ist oder weil ich eben einen besseren Sound habe und so weiter. Und da gibt es durchaus Dinge, also Spiele sind je nach Region, also in China, in Südkorea zum Beispiel, sehr, sehr beliebt und auch sehr wichtig. Das ist dann nicht so, dass man jetzt sich dann ein Spiel für 40 Euro kauft und das dann im Auto spielt. Aber zum Beispiel gibt es eben einen Zugang, wo man eine monatliche Gebühr zahlt und dann kann man auf ganz viele Spiele zugreifen und solche Geschichten. Also das entwickelt sich, es entwickelt sich deutlich langsamer. Es wird sich vielleicht auch nicht in der Größenordnung entwickeln, wie man sich das gedacht hat. Aber generell ist die Idee schon, dass man praktisch über Mehrwertdienste auf der einen Seite Mehrwerte für den Kunden liefert, der bezahlt wird, und auf der anderen Seite eben sehr viele Daten aus dem Fahrzeugumfeld mit reinkommen. Also wo fährt der, wie fährt der, wer ist da drin im Fahrzeug, was sieht das Fahrzeug. Auch das steht noch so am Anfang, aber wenn man mal reinschaut in die Datenschutzvereinbarung, die man dann trifft, wissend oder unwissentlich, weil man es sich nicht durchgelesen hat, dann steckt da eigentlich ganz viel an Dateninformationen drin, die prinzipiell aus dem Auto abfließen können.
Jetzt sind wir wieder sehr beim Auto gewesen, ja, und eingestiegen sind wir aber mit der Erkenntnis, dass die Messe ja auch die Mobilität insgesamt im Auge hat. Was ist denn da passiert auf dem Markt derer, die sich um die Schnittstellen kümmern? Also nicht Schnittstellen im Auto, sondern Schnittstelle zwischen Auto und oder zwischen Zug oder dem Port und dem Tretroller oder was auch immer dann für die berühmte letzte Meile genutzt wird.
Also da sehe ich weiterhin einen sehr großen Handlungsbedarf. Also dieses Thema Intermodalität, also ein Mode wäre sozusagen Autofahren, ein anderer Zugfahren oder eine Tretroller nehmen. Ja, im Wesentlichen haben wir fast keine Vernetzung zwischen diesen Dingen. Was wir sehen ist, dass wir in den Fahrzeugapplikationen, also in den Apps, die ich dort drin habe, durchaus schon eine Integration haben, also dass ich Parkhaus bezahlen kann zum Beispiel und solche Dinge. Mhm. Aber was noch nicht gut funktioniert, ist dieses Thema komplette Ende-zu-Ende-Kette. Also ich komme mit dem Zug irgendwo an, ich werde direkt weitergeleitet, mein Uber steht schon da oder mein Tretroller und so weiter. Es gibt zwar Aggregatoren-Apps, also in vielen Apps kann ich verschiedene Dinge sehen. Also wenn ich Google Maps zum Beispiel aufmache, kann ich prinzipiell auch sehen, da steht ein Tretroller und ich könnte den auch dann nehmen. Aber ich bin immer noch gezwungen, dass ich immer wieder springen muss zum nächsten Thema.
Neues Passwort, das ich dann wieder vergessen habe.
Und so weiter. Heute Morgen muss ich vom Hotel hier zu dir kommen. Ja. Und es war eben für mich nicht möglich. Ich habe mich dann für Uber entschieden, weil ich dachte, das funktioniert ganz, ganz gut. Dann hat es eben doch nicht funktioniert. Also ich kam deutlich zu spät, der Fahrer hat nicht da. Ich hätte eigentlich ein tolles Angebot gebraucht, zu sagen, schau mal, da steht ein Taxi gleich um die Ecke. Mhm. Das ist eine halbe Stunde schneller als das, was du gerade vorhast. Mhm. Oder nimm doch trotzdem den Tretroller, weil mit der Zeit, die du jetzt gerade hast, müsstest du eigentlich...
Oder lauf ein Stück weiter, ja, und dann ist die U-Bahn und dann
bist du... Genau so ist es. Also das fehlt bis heute. Und das liegt aber auch mit daran, dass auf der einen Seite das ein sehr kompliziertes Thema ist. Also ich muss mit ganz, ganz vielen Stakeholdern arbeiten. Also jede Stadt hat ihren eigenen Verkehrsverbund und so weiter. Ja, das sieht man schon beim Deutschlandticket, was große Schwierigkeiten hatte, da irgendwas Einheitliches über ganz Deutschland hinzubekommen. Und auf der anderen Seite ist das Thema, wie verdiene ich denn damit mein Geld? Also durch die Provision, durch die Vermittlung ist gar nicht so einfach. Also insofern, ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen tun in der Mobilitätswende, wenn wir einfach nur mehr Modes, also noch mehr Mittel auf die Straße werfen. Also die Tretroller sind ja schön gut, aber welches Problem genau lösen sie eigentlich und wie lösen sie es? Und dass wir die Gesamtleistung, also wie kriegen wir eigentlich weniger Staus hin mit mehr transportierten Personen, nicht gelöst bekommen haben bislang.
Die Gesamtleistung und das Gesamtsystem, weil du jetzt die Städte ansprichst, beinhaltet ja auch Parkraum und Parkraumbewirtschaftung und KI-Systeme, die vielleicht automatisch vorhersagen können, wie viele Leute jetzt hier parken werden und was wir verlangen sollen für den Parkplatz und Ähnliches. Ist das auf der IAA sichtbar, solche Überlegungen, oder ist da ein Schnitt und das kommt eigentlich nicht vor?
Das muss ich noch rausfinden. Also die habe ich noch nicht gefunden, aber ich vermute mal, dass dann auch Infrastrukturanbieter da sind. Mein Fokus ist tatsächlich jetzt mehr gewesen, was passiert bei den Herstellern. Mhm. Aber prinzipiell ist das ein breites Spektrum. Also das heißt, wir haben auch noch den ganzen gesamten Sektor Infrastruktur. Es gibt allerdings auch andere spezialisiertere Foren. Also das Railforum war letzte Woche in Berlin. Also dort ist eben genau das Thema Bahn, öffentlicher Nahverkehr ein Thema gewesen. Also die Branche ist schon groß und hat dann so ihre spezialisierten Events.
Gibt es Partnerschaften zwischen den Messen? Würde man sich auch hoffen, dass jemand, der beim Rail Forum ist, dann ein vergünstigtes Ticket kriegt und hier auch aufschlägt, damit man eben genau diese Verkettung hinkriegt, der Bereich?
Ich glaube, das gibt es noch nicht, aber ich sehe nachher noch den Verantwortlichen vom VDA. Also insofern,
ich jetzt mal ein gutes Wort einlegen.
Genau.
Gut, spannend. Also ich bin wirklich gespannt, was für dich am Ende die Highlights sein werden, mit denen du da rausläufst. Wenn es einen Tipp gibt für Besucher, die kommen?
Ja, also wer sich einfach in München gerade aufhält und das mal sehen möchte, dem empfehle ich einfach auf die öffentlichen Plätze zu gehen. Also die Marken inszenieren sich da sehr, sehr groß. Also gerade Porsche, BMW und die anderen, die sind auf den Plätzen hier in der Stadt zu sehen. Das lässt sich auch nicht verfehlen, weil praktisch die Stadt wirklich
lahmgelegt
ist. Ja. Genau. Aber Opernplatz und so weiter. Und ich glaube, da sieht man auf der einen Seite eben sehr viel erstmal, wie die Marken sich inszenieren. Das ist immer beeindruckend, die sehr viel investieren. Und dann finde ich es auch sehr spannend, können wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch mal fragen, ja, was ist denn überhaupt heute Premium oder schön oder gut? Mm. An was mache ich das eigentlich fest? Ich war gestern auf der Premiere vom Polestar 5, also ist ein neues elektrisches Auto. Und natürlich ist das Design und die Emotionalität weiterhin ein großer Faktor. Und gleichzeitig stelle ich mir aber auch immer wieder die Frage, was ist denn eigentlich für uns Luxus in Zukunft, wenn wir über Mobilität sprechen? Mm-hmm. Ist es das Sicherankommen? Ist es das autonom Fahren? Also worauf werden die Kunden eigentlich achten?
Was ist es für dich?
Für mich ist tatsächlich der Nutzen erstmal an vielen Stellen. Ja, also ich finde natürlich Fahrzeuge, die emotional geschaltet sind, erstmal schön. Aber sobald du einen Hund hast oder mal was transportieren musst, hast du schon das nächste Problem bei vielen Fahrzeugen. Und ich würde unglaublich gerne autonom Level 4 haben. Das heißt, ich könnte mich zurücklehnen, ich könnte mal meine Mails währenddessen machen. Ich könnte wie im Zug eigentlich gefahren werden und könnte aber in Ruhe telefonieren und arbeiten. Das wäre für mich Luxus. Und dafür würde ich sehr viel eigentlich an Abstrichen in Kauf nehmen, sobald ich die Zeit gut nutzen könnte. Also Zeit ist eigentlich mein Luxusthema.
Das heißt, eigentlich möchtest du gerne einen Zug haben, der so Einzelkabinen hat wie die Telefonzelle bei uns im Flur hier.
Und der pünktlich ankommt.
Okay. Das ist ja beim Auto dann auch nicht unbedingt gesagt.
Das ist nicht immer so, das ist richtig, genau. Ja. Ja. Aber Mobilität, wenn man auch mal die Zahlen anschaut, Menschen geben für... Ich glaube, in Deutschland sind die Zahlen so ungefähr 400 Euro fürs Essen aus im Monat im Durchschnitt und für Mobilität ungefähr 250 Euro. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, das passt aber gar nicht zu meinem Leasingvertrag oder so, aber wenn man das mal im Mittel nimmt, also Menschen, die kein Auto haben, aber eins mitnutzen, also Familien, Menschen und so weiter. Also die Mobilität ist weiterhin eines der ganz großen Blöcke in den Ausgaben der Menschen. Und aber auch ein emotionales und ein wichtiges Thema. Also individuell mobil zu sein, sich frei bewegen zu können, ist einfach ein großes Thema. Und ich glaube, die ganze Bandbreite, die wir heute haben, ist einfach erstmal erfreulicherweise größer geworden. Also wir können im Nahverkehr sehr viel mehr machen als früher. Hoffentlich bekommen wir auch diese kleinen fahrenden Pods. Also ich würde das sehr begrüßen, dass wir in den Städten sowas wie den Busverkehr haben, nur in smart und individuell und schnell und viel beweglicher. Also ich glaube, da werden wir Konzepte sehen, die jetzt in eine Stufe kommen, die tatsächlich nicht nur das berühmte Showcar sind. Also wir hatten ja schon in der Vergangenheit kleine Busse, die durch die Gegend gefahren sind. Jämmerlich. Mhm. Also mit 12 km/h irgendwo durch die Gegend zu zuckeln und an jedem zweiten Baum zu halten, weil es wieder irgendwas nicht steht, funktioniert aus meiner Sicht eben noch nicht. Aber jetzt kommen wir in die Phase rein, wo es wirklich industrialisiert wird, wo es funktionieren kann.
Ist ein Teil der Thematik Klimaschutz nicht nur eins, wie man verhindert, dass weiter viel CO2 ausgestoßen wird, sondern auch, was macht man eigentlich, wenn die Außeneinflüsse, Wetter, Sturm, Hitze größer werden und die Transportgeräte, also selbst laufen, vielleicht nicht mehr so attraktiv ist wie jetzt. Sind das Zukunftsthemen, die diskutiert werden?
Also bislang noch nicht, aber wir können natürlich in der Ausstattung der Fahrzeuge heute schon sehen, ohne Klimaanlage verkaufst du heute kein Auto mehr. Mhm. Und das war bei uns anders. Also unsere ersten Autos
war jetzt das Auto. Schattenparker gab es ja deswegen. Ja. Genau.
Den Golf 2 in Weiß, das war schon mal ganz gut von der Farbe her. Ja. Aber natürlich war die Fahrt dann durch Süditalien war ganz anders als heute.
Ja.
Wir werden also auf der einen Seite sehen, dass natürlich die Klimatisierung generell auch im Wohnbereich, die hier noch sehr ideologisch behaftet ist, ja, Die wird überall kommen. Und ich halte es auch gar nicht für so schwierig, denn wir müssen zurzeit so viel Solarstrom wegwerfen oder versuchen wegzuschaffen, weil wegwerfen können wir ihn ja gar nicht, sodass wir natürlich dann eigentlich eine gute Korrelation haben zur Klimatisierung. Mhm. Also Sonne und Klimatisierung ergänzen sich eigentlich ganz gut. Und auf der anderen Seite haben wir eben dann dieses ganze Thema Extremwetter, also Starkregen und so weiter. Da wird auch noch spannend sein, zu sehen sein, wenn wir eine automobile Flotte haben, also wie weit die kommen, wenn es dann mal wirklich ans Eingemachte geht, wo sich menschliche Fahrer schon noch auf die Straße trauen, aber natürlich viele autonome Fahrzeuge da stehen bleiben werden. Mm. Und das wird durchaus noch ein Thema sein. Viele Regionen sind erstmal noch mit sehr gutem Wetter gesegnet, in denen erprobt wird, aus gutem Grund. Das weitet man jetzt deutlich aus, aber man muss eben auch im Winter mit zugeschneiten Sensoren und so weiter irgendwie fahren können.
Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das ist natürlich in San Francisco mit den Wemos nicht so ein Thema gewesen. Ne? Schneeprobleme haben die da eher selten.
Oder in Boston, Texas,
ja. Ja, genau, genau. Wen würdest du dir wünschen, dass er oder sie hier auftaucht auf der IAA, damit sich was bewegt?
Frage ich so, was sich bewegen soll. Ja, ich glaube, die Industrie braucht immer wieder Unternehmer, die mutig sind und Entscheidungen treffen gegen alle Regeln. Ich glaube, das, was wir bei vielen auch schwierig diskutierten Menschen wie den Elon Musk dieser Welt trotzdem ein Muster sehen, da sind Menschen da, die Überzeugung haben und dann sagen, so, das machen wir jetzt einfach. Und ich glaube, ganz viele inkrementelle Veränderungen passieren eben, weil man sich an die Regeln gehalten hat und weil man das in diesem Rahmen kann. Aber wir haben auch den Firmen und ihren Mitarbeitenden beigebracht, geh kein Risiko ein. Mhm. Also Compliance steht ganz klar über Innovation, über dem Mutigsein. Aber Regeln bilden immer das ab, was in der Vergangenheit mal war. Regeln können nie das abbilden, was in der Zukunft mal sein könnte. Also ich würde mir wünschen, dass wir viel mehr Menschen haben, die sagen, so, lass uns das einfach machen. Ja, wir gehen mal in die großen Risiken rein. Und solche Unternehmerinnen und Unternehmer, die brauchen wir ganz hier.
Ich würde sagen, da braucht ihr auch die entsprechenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Kommen die zur Messe? Ist die sozusagen preislich so strukturiert, dass man sich das auch leisten kann?
Ja, ja, also es gibt auch Auszubildenden, also für Studierende und so weiter gibt es reduzierte Tickets. Und wie bereits gesagt, also es gibt eben auch diesen öffentlichen Bereich, in dem man sich zunächst mal hier mit sehr, sehr vielen Veranstaltungen auseinandersetzen kann. Was noch obendrauf kommt zur IAA, ist, die IAA wird auch genutzt dann als Zeitraum, in dem spezialisierte Konferenzen stattfinden. Also es sind nochmal 4, 5 weitere große parallel. Konferenzen da, parallel da zum gleichen Zeitpunkt. Also ich moderiere zum Beispiel morgen das Automotive Forum, das World Economy Forum in Davos. Also das heißt, hier gibt es eine Gruppe, der sich dann hier die entsprechenden Geschäftsführer und so weiter treffen. Das ist morgen. Und also am Mittwoch, wir nehmen heute am Dienstag auf. Und also insofern, ich glaube, kommt her, die E-Mobilität, egal wie ideologisch man das jetzt sehen mag, Mobilität wird immer ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft sein. Sie wird sich ständig verändern. Es ist viel Bewegung da. Es hat sich viel getan. Es muss sich noch viel tun, das ist auch Teil der Wahrheit. Und wir müssen viel intelligenter die verschiedensten Dinge schlau zusammenpacken, damit wir am Ende alle ohne Staus gut ans Ziel kommen.
Christoph, ich hoffe, du hast viele gute Gespräche in der Zeit und kannst
viel zu viele.
Diese Bewegung auch fortsetzen. Danke, dass du heute mein Gast warst.
Ja, es war schön, heute hier in meinem eigenen Podcast zu Gast zu sein. Digital wonders, business science galore, bytes and clicks and numbers in a new age song. Every code and data, join the journey along. Stay with us, explore now. Come on, take a leap. Digital world is calling. Your curiosity flight. From cloud to cyber, shining in the night. Future where it stands.
stick with me.